Meine Lieben, zu früheren Zeiten waren noch sehr viel diese Siegel verbreitet, die man heute so in alten Briefen bestaunen kann in Museen. Da wurde Kerzenwachs gezielt vergossen, ein klein wenig angetrocknet, um so einen Siegelstempel aufzudrücken. Daher auch die Redewendung, da hat jemand dem Ganzen seinen Stempel aufgedrückt. Und nur wer im Besitz dieses Siegels war, konnte also auch diesen Stempel buchstäblich aufdrücken. Also es war eine Besitzerkennung und auch ein Erkennungszeichen dafür, dass eine unbefugte Öffnung oder die Fälschung eines Dokuments verhindert werden sollte. Bei bestimmten Dokumenten, auch heute noch, ich meine bei Eheverträgen und noch ein paar anderen, wird dies auch heute noch zuweilen so gemacht. Dann ist das ein beglaubigtes Dokument und eben versiegelt, zuverlässig, vertrauenswürdig, glaubhaft. Und wenn dann so ein Dokument, ich habe mal eines gesehen von Elisabeth I., von einer Königin oder einem König versiegelt ist, ist das schon was Beeindruckendes? Es ist dann auch eine Eigentumskennzeichnung. Das Siegel des Königs ist darauf das sogenannte Majestätssiegel. Nun gab es ja in der Geschichte viele mächtige Könige in dieser Welt, aber keine Majestät hat je seine Untergebenen selbst versiegelt, um sie zu schützen. Anders der höchste und mächtigste von allen Königen. Denn ihr, die ihr in 2 Wochen ins Wasser steigen werdet, werdet versiegelt sein. Mit dem Wertvollsten, was der Höchste, was der König zu bieten hat, mit sich selbst. Und dazu schauen wir uns einen Abschnitt an aus dem 1. Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Dort, in diesem Brief, reagiert er an dieser Stelle zu Vorwürfen, dass er gesagt hat, dass er wiederkommen würde auf der Rückreise, aber es eben nicht tat. Und hier dürfen wir vielleicht auch so den Unterschied sehen zwischen einem Mann und einem Gottesmann. Ein Gottesmann kann nicht anders, als alles in seinem Leben irgendwie in eine Verbindung zu seinem Gott zu setzen. Was wir da zu Anfang lesen oder hören, klingt nach Alltag, Reisepläne des Apostels. Und dann aber findet er Worte, die zu Gottes Wort geprägt werden dürfen. Also 2. Korinther 1, die Verse 15 bis 22. 2. Korinther 1, 15 bis 22. Ich lese es uns wie gewohnt zum besseren Verständnis in der neuen Genfer Übersetzung. Und da heißt es: Erfüllt von dieser Zuversicht hatte ich mir vorgenommen, schon zu Beginn meiner Reise zu euch zu kommen, um euch auf diese Weise gleich 2-mal etwas von der Gnade weitergeben zu können, die Gott mir geschenkt hat. Ich wollte euch sowohl auf meinem Weg nach Mazedonien als auch auf dem Rückweg besuchen, um dann mit eurer Unterstützung nach Judäa weiterzureisen. War ich denn nun leichtfertig, als ich mir das vornahm? Fasse ich meine Beschlüsse etwa nach rein menschlichen Gesichtspunkten und ohne nach Gott zu fragen? Ist mein Ja womöglich ein Nein und mein Nein ein Ja? So wahr Gott treu ist, was wir euch sagen, ist nicht Ja und gleichzeitig Nein. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, den wir in eurer Mitte verkündet haben, ich selbst und Silvanus und Timotheus, hat nicht Ja und Nein zugleich verkörpert. In ihm ist vielmehr das Ja Wirklichkeit geworden. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja. Und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen. Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch im Glauben an Christus, seinen Gesalbten, festigt. Er hat uns alle gesalbt und damit in seinen Dienst gestellt. Er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind, und hat uns seinen Geist ins Herz gegeben als Unterpfand und Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. Herr, manchmal stehen wir davor und können es nicht fassen. Wir sind gemeint. Wir sind gemeint. Wie musst du uns lieben? Das haben wir heute schon gehört, immer wieder. Wie hast du uns lieb? Du hast uns in dein Herz geschlossen und lässt uns nicht mehr los. Herr, wir brauchen es, dass du uns festhältst. Nun schließe uns dein Wort auf. Amen. Dreimal spricht der Apostel Paulus von einer Versiegelung in Verbindung mit dem Heiligen Geist im Neuen Testament. Und es gibt noch immer Christenmenschen, die nicht ganz klar darüber sind, wie der Heilige Geist eigentlich wirklich empfangen wird. Zum einen wird uns gesagt von dem Herrn Jesus selbst, dass wenn jemand ihn liebt, sein Wort hält und den Vater liebt, dann wird er kommen und Wohnung bei ihm machen, also in das Herz eindringen. Also müsste niemand getauft werden, um den Heiligen Geist zu bekommen. Die Apostel hingegen, das nannte ich kürzlich in der Predigt, sind an der Stelle ganz klar. Apostelgeschichte 2, Vers 38, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Heißt das also, die Taufe ist es, mit der mir das Präsent, das Geschenk des Geistes gegeben wird? Nein, es sind diese zwei Faktoren, die hier genannt werden, die dazu führen. Das Bekennen der eigenen Schuld. Also die Anerkenntnis, dass ich mich aus meiner Schuldhaftigkeit nicht befreien kann. Aber es ist eben nötig, dass wir von der Schuld befreit werden. Eigentlich bei jedem Menschen. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Denn so sehr, Johannes 3, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen müssen, sondern ewiges Leben haben. Wer das weiß, dass ich in dieser Welt schuldig bin, Schuld habe, und wer das bekennt und glaubt, es ist Jesus, der es für mich ans Kreuz getragen hat, der hat diese Buße, von der hier die Rede ist, getan. Darum geht es. Und dann lasse sie, er sich, taufen, und zwar eben auf diesen Namen Jesus Christus, zur Vergebung der Sünden. So sagten es die Apostel richtig, werdet ihr jene Gabe des Heiligen Geistes bekommen, ihr werdet sie empfangen. Wie sagte der Herr Jesus, ist es möglich, dass der Geist in uns Wohnung nimmt in Johannes 14, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Und da komme ich dann immer an diese eigentlich unfassbare Stelle, dass der Herr selbst gehorsam war und hat sich taufen lassen. Der Herr Jesus selbst, musste er das? Musste der Sohn des lebendigen Gottes sich taufen lassen? Er tat es, um dem Herrn, dem Vater in den Himmeln zu gefallen, und der hatte Wohlgefallen daran. Der Vater in den Himmeln hat Wohlgefallen daran, dass ihr das tut, dass ihr euch taufen lasst in 2 Wochen. Und damit liebt ihr ihn, den Herrn Jesus, ihr liebt damit den Vater, sodass sie in euch Wohnung nehmen können durch den Geist Gottes. Und euer Körper, das müssen wir, dürfen wir auch wissen, sind somit Tempel des Geistes Gottes. Meine Lieben, als da niemand war, so sagt die Schrift, das Alte Testament, als da niemand war, welcher bestehen konnte vor dem Vater des Lichts in den alten Bünden, Da ließ er ganz sicher in großem Schmerz die Flut kommen. Er hatte zu den Menschen dieses damaligen Zeitalters nur noch ein Nein. Heute hätte er womöglich noch viel mehr Grund, ein Nein zu finden, wenn er in diese Welt schaut, gerade dieser Tage wieder. Aber wir leben eben, und das ist Gnadenzeit, in dem neuen Bund, in seinem Blut, im Blute Jesu. Der Apostel zeigt den Korinthern in seinem Brief, dass er nicht Ja und gleichzeitig Nein meint oder sagt und bezieht sich dann in diesen Gedanken auf das Ja, auf das unendliche Ja des Sohnes Gottes. Vers 19, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, den wir in eurer Mitte verkündet haben, hat nicht Ja und Nein zugleich verkörpert. In ihm ist vielmehr das Ja Wirklichkeit geworden. Die gute Nachricht, Bibel, in ihm ist das reine Ja Wirklichkeit geworden. Und für mich, meine Lieben, ist mir das so wichtig, besonders für euch, die ihr euch entschieden habt und bald im Wasser stehen werdet. Er hat ein reines Ja zu euch. Nein, zu dir. Ein reines Ja. Das ist kein Vielleicht. Das ist kein unter Umständen. Das ist kein möglicherweise, kein Jein, kein Nein, sondern ein volles, ein vollendetes Ja zu dir, Ingrid, Natalia, Bianco, Carlito. Ein Ja. Das beste Ja, das ihr je hören dürft. Und dieses Ja hält für immer. Vers 20. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja. Und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen. Also das, so ist es. So sei es. Dieses Ja, das Gott zu dir spricht, ist auch nicht ein Wort allein. Das sind nicht zwei Buchstaben, J-A und ein Ausrufezeichen. Es ist das lebendige Wort. Es lebt, es ist das Wort. Es wird in dir Raum gewinnen, in dir wirken. Es wird dich verwandeln. Es ist der selbst, der auferstandene Jesus selbst. Wie heißt es in Vers 20? Er ist das Ja. In ihm ist das Ja. Und deshalb, meine Lieben, liegt mir bei allem eines am Herzen für euch in dieser Zeit und danach, dass ihr nie das, vielmehr nie den aus den Augen verliert dabei, um den es eigentlich geht. Er ist alles. Er ist das Selbst. Er ist dieses unendliche Ja. Ihr findet in keinem anderen das Heil. Und das wisst ihr inzwischen auch, aber die Menschen da draußen müssen das auch hören. Und wir können so auf unserem Weg in der Nachfolge, so nennen wir das ja, wir folgen dem Herrn Jesus nach, wir können auf dem Weg in der Nachfolge immer wieder auch Dinge vergessen. Das passiert uns allen. Manchmal verlegen wir was oder wir verlieren irgendwas aus den Augen. Aber ich sage dir, schaue immer auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, und zwar deines Glaubens. Vergiss ruhig mal etwas im Bibelstudium, was du gelernt zu haben scheinst. Vielleicht hast du auch irgendwann dein Taufwort gar nicht mehr im Gedächtnis oder was auch immer, aber sieh immer auf dem Wege der Nachfolge auf Jesus. Schau immer auf ihn. Und wenn dir Menschen dann in der Nachfolge über den Weg laufen, vielleicht in anderen Gemeinden oder wo auch immer, die vorgeben, gläubig zu sein, aber in ihrer Rede Jesus nicht vorkommt, dann sei auf der Hut, sei vorsichtig. Denn wir alle, die wir hier sitzen und auch die hier nicht sitzen, suchen diesen Jesus. Jeder Mensch tut dies übrigens. Auch die, die das nicht wollen, die, die es nicht mal wissen, suchen diesen Jesus. Und dann merke dir diesen einen Spruch. Kein Wort aus der Bibel, aber merkt ihn euch. Es sollte eigentlich ein Wort in der Bibel sein. Ich finde, es passt da hinein. Suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Fahren wir fort in Vers 21. Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch im Glauben an Christus, seinen Gesalbten, festigt. Also es geht dann irgendwann um das Festwerden im Glauben. Und wie in allen Dingen in dieser Sache, in der Nachfolge, können wir das ohne ihn nicht tun. Ihn heißt hier auf Erden ohne den Geist Jesu, ohne den Heiligen Geist. Wir haben das also nicht aus uns selbst. Es ist uns, das ist auch ein Wort, das ihr vielleicht noch nicht kennt, in unserer Bekehrung geschenkt. Das, was ihr gerade erlebt, ist Bekehrung. Bekehrung heißt sozusagen die Kehrtwende eures Lebens. Ihr kehrt zurück, ihr kehrt um zu dem, von dem ihr herkommt, zu eurem Schöpfer, zu eurem Vater. Ich hatte es schon gesagt, er ist der Anfänger unseres Glaubens. In Philipper 1, Vers 6 lesen wir: Ich vertraue dabei eben darauf, dass der, welcher in euch ein so gutes Werk angefangen hat, es vollenden wird bis zum Tage Jesu Christi. Und das klingt seltsam. Dieser Tag ist der Tag, an dem der Herr Jesus wiederkommt. Für die, die jetzt neu beginnen in der Nachfolge, ist es wichtig, fest zu werden, aber auch für alle anderen. Und fest werden die, deren Reben an dem Weinstock tief verwurzelt sind. Das ist das Bild, was der Herr Jesus selber nutzt. Wir alle wachsen, so oder so, hören damit nicht auf, bis zu diesem Tage Christi. Und eine Wurzel kann nur dann wachsen, wo sie ganz im Weinstock drin ist. Der Herr Jesus sagt, das wahrscheinlich wichtigste Wort für die Gemeinde Jesu: bleibt in mir. In, also dichter geht es nicht. In mir, bleibe also dicht an dem Herrn Jesus, bleibe dicht an ihm, dicht an der Gemeinde Jesu, dann ist es gut, dann wird es gut. Vers 21 in der guten Nachricht: Gott hat uns zusammen mit euch auf diesen festen Grund gestellt, auf Christus. Er hat uns gesalbt. In meiner Bibel ist eine Stelle ganz fett und rot unterstrichen, in 1. Korinther 10, Vers 4. Das habe ich dicker unterstrichen als alles andere. Der Fels aber war Christus. Ich war auf einer Evangelisation. Ziemlich zu Beginn bat mich eine Mutter unter Tränen darum, mit ihrem Sohn zu sprechen. Sie berichtete mir, dass er nicht mehr klarkommen würde mit seinem Leben, mit seinem Alltag. Und der Herr hatte ihr gezeigt, ich war einen Tag, glaube ich, erst da oder zwei, das weiß ich nicht mehr, hatte ihr gezeigt, der Jörg könnte ihm helfen. Er war Jahre unterwegs bei Ärzten, bei Neurologen, bei Psychologen, niemand konnte helfen, es wurde immer schlimmer mit ihm. Und am nächsten Tag bat sie darum, ob er nicht zu mir kommen könnte. Dann habe ich hier in der Gemeinde angerufen und habe gesagt, meine Gebetsbäume, wie ich sie immer nenne, sie sollen dafür beten, Unterstützung mir geben, ohne das würde ich solche Dinge gar nicht tun. Wie sollte ich ihm helfen können? Ich? Die Erwartung war groß bei der Mutter. Und dann kam also der junge Mann, 23 Jahre alt, wenn ich es richtig erinnere, er kam und saß mir gegenüber. Und dann begann er mir zu berichten, wie es ihm erging. Und es dauerte, glaube ich, keine 2 Minuten und ich wusste, was mit ihm war. Er hatte wie so eine Art Schwindel, der dazu führte, dass er immer unsicher ging. Es wie so, als würde er auf Eiern gehen. Er war nicht sicher, konnte sich manchmal gar nicht richtig halten. Er konnte gar nicht mehr normal arbeiten. Er war ein Kind dieser Gemeinde, aber seit einiger Zeit nicht mehr da, nicht mehr engagiert, also nicht in ihm. Ich sagte ihm, dass ich Ähnliches hatte als junger Mann. Ich kannte das. Und ich sagte ihm, komm zurück auf den Felsen, komm zurück zu Jesus. Dann würde er auch wieder sicher stehen, dann würde er wieder sicher gehen können. Er tat genau das, was der Herr zeigte und wurde wieder heil. Bis heute. Ich habe Kontakt zu seiner Mutter. Er ging auf diesen Felsen zurück und er konnte Stück um Stück wieder sicher stehen, wieder sicher gehen. Er ging zurück in die Gemeinde, er nahm noch seinen Bruder gerade mit und sie sind seit einigen Jahren jetzt wieder in der Gemeinde engagiert. Wir können fest und sicher stehen, gehen und bleiben bei und allein in ihm, in Jesus. Und gesalbt, heißt es dann am Ende des Verses 21. Im Reich des Herrn Jesus gibt es, meine feste Überzeugung, keinen einzigen, der nicht gebraucht würde. Der Herr Jesus selbst kam in diese Welt, sagt er, um zu dienen. Und wer dient, braucht diese Salbung. Die Könige wurden damals gesalbt, wenn sie eingesetzt wurden. Für unsere Salbung gibt es ein Salböl der besonderen Art. Es ist wieder der Heilige Geist. Bitte den Herrn, das sollten wir alle immer wieder neu tun. Bitte den Herrn, er möge dir zeigen, was du tun sollst. Vielmehr darfst, denn es ist ein Glück, ein Vorrecht, dem König zu dienen. Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch im Glauben an Christus, seinen Gesalbten, festigt. Er hat uns alle gesalbt und damit in seinen Dienst gestellt. Womit wir zum Schluss, zum Ausgangspunkt zurückfinden dürfen, Vers 22. Er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt, als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind, und hat uns seinen Geist ins Herz gegeben, als Unterpfand und Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. Ein Siegel noch einmal seiner Majestät war Zeichen für Macht und für Eigentum. Ihr seid Eigentum des Königs. Ihr habt also, wie an anderer Stelle mal gesagt, kein Brandzeichen, sondern ihr werdet versiegelt mit dem Heiligen Geist, mit Gott selbst. Es kann kein besseres Siegel, es kann keinen besseren Schutz, kein größeres Zeichen geben dafür, dass ihr ihm gehört, dem König der Könige, dem alle Macht verliehen ist. Es ist der Geist Gottes selbst, der in euer Herz gegeben sein wird. Die Gabe des Heiligen Geistes, wie es uns die Apostel sagen. Und dieser Geist Jesu ist schon jetzt wie die Anzahlung auf all das Wunderbare, was dann noch kommt. Es ist wie eine riesengroße erste Rate auf den Gesamtpreis, der später noch folgen wird. Wenn ihr eines Tages, soweit seid ihr jetzt noch nicht, zur oberen Schar gehen dürft, dorthin, wo sie alle schon sind. Aber ihr lebt ja jetzt schon in Ewigkeit, ihr werdet den Tod nicht sehen, nicht schmecken, sagt der Herr Jesus. Ihr seid jetzt schon vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Tod gibt es nicht mehr für euch. Aber es ist noch weit mehr. Wir werden alle einmal in der Welt leben dürfen, die unser Herr neu schaffen wird. Eine neue Erde, einen neuen Himmel. Wir werden mit all denen, dieses Bild kriege ich manchmal nicht aus dem Kopf, mit all denen an einem riesigen Tisch sitzen, die wir jetzt vermissen. Aber auch die, die so wunderbare Briefe geschrieben haben, wie Paulus, Jakobus, Petrus, Johannes und mehr. Ich gebe es zu, ich kann es kaum erwarten, David zu begegnen. Er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind, und hat uns seinen Geist ins Herz gegeben als Unterpfand und Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. Amen. Lasst uns in die Stille gehen zu dem, der uns liebevoll hört.